Lektion Nummer 5, Seite 31. Die tägliche Andacht, Bibellesen. Lass uns zusammen diesen Vers lesen, 1. Petrus 2, 2. Und sei als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Halleluja, Halleluja. Das Thema heute ist Bibellesen. Und ja, wir hatten schon mal das Thema Bibel im ersten Heft. Nur das erste Heft ist mehr so die Grundlehren. Und dieses zweite Heft, es geht darum, das Leben, das Alltagsleben, das heißt unsere Gewohnheiten, was sollen wir jeden Tag machen. Und heute geht es darum, die Bibel jeden Tag lesen. Und was so mir in Gedanken kommt, ist der Psalm 119, ne? Wo ist der längste Kapitel der Bibel und redet über das Wort Gottes. 176 Verse über das Wort Gottes und so ganz, ganz viele andere Texte in der Bibel, Verse, handeln darüber, dass es wichtig ist, dass wir uns am Wort Gottes halten, an das, was Gott gesagt hat, halten, dass wir es wünschen sollen. Und hier 1. Petrus 2, 2, ganz klar, wir sollen uns das wünschen. Die Bibel lesen, begierig, ne? Dieses Wort ist so normalerweise in einen negativen Zusammenhang, aber hier in einen positiven Zusammenhang, begierig, aber begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und wenn wir frisch zum Glauben gekommen sind, dann noch mehr, ne? Weil Hebräerbrief rügt Menschen, die immer weiter nur am Milch bleiben, ne? Leute, die, sagen wir so, geistlich nicht wachsen, geistlich nicht voranschreiten, sich vertiefen, ne? Das ist dann nicht gut, wenn man jetzt jahrelang immer nur, kann man sagen, leichte Kosten, ne? Wie zum Beispiel, ich bekomme ja hier jeden Tag per WhatsApp von drei verschiedenen Gruppen solche Andachten. Und das sind Erklärungen, die jemand geschrieben hat. Die meisten lese ich gar nicht, auch weil ich schon darüber hinaus bin. Ne? Genau das, was ich hier sage. Das heißt, diese Andachten sind auch sozusagen Milch, ganz leichte Kost. Und es gibt Leute, die nach 20 Jahren im Glauben noch solche Andachten lesen. Und das ist dann so ein bisschen, der Autor vom Hebräerbrief, der rügt Menschen, die immer an der untersten Stufe des geistlichen Lebens bleiben. Denn natürlich darf man auch nach 20 Jahren jetzt eine Andacht lesen. Aber was ich meine ist, dass diese Andachten gedacht sind für Menschen, die jetzt geistlich am Anfang sind. Ne? Das heißt, die nicht viel von der Bibel verstehen, die so alles so ganz, ne, vorgekaut brauchen. Ne? Okay, damit ihr durch sie heranwachst, auch ein ganz wichtiges Wort, heranwachsen, das heißt wachsen. Das Ziel des geistlichen Lebens ist wachsen. Wir sollen wachsen, jeden Tag einen Fortschritt machen, jeden Tag ein bisschen im Geist reifer werden. Das ist das Ziel, dass wir jetzt nach ein paar Jahren schon Ahnung haben von das, was wir glauben und denken und anderen erzählen über den Glauben. Dass wir immer stärker werden in unseren, in den Glauben selbst und wie wir auch die Bibel verstehen. Auf der nächsten Seite tägliche Andacht, dass wir jeden Tag die Bibel lesen sollen. Darum geht es heute. Und der zweite Abschnitt, da habe ich geschrieben, wenn man einen Roman liest, hat man eine völlig verschiedene Einstellung, als wenn man eine Zeitschrift liest. Eine Einstellung, was ist eine Einstellung? Die Art und Weise, wie ich jetzt denke über das, was ich lese. Wenn ich einen Roman lese, dann, wenn ich diesen Roman aufschlage, dann muss ich schon bewusst sein, das ist eine erfundene Geschichte. Und wenn ich jetzt die Zeitung aufschlage, bevor ich sie aufschlage, habe ich schon die Einstellung, das sind Fakten, das sind Sachen, die wirklich geschehen sind. Das heißt, es ist eine andere Einstellung, bevor ich das aufschlage. ist wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt einen Roman lese und denke, dass das, was da drin steht, wirklich passiert ist, ne, dann werde ich falsch informiert. Ne? Es gibt Leute, die dann irgendwie so ein Buch lesen, wie zum Beispiel, wie hieß der, vor ein paar Jahren kam so ein Roman, sehr berühmt, der erzählte, dass Jesus verheiratet war oder so, ne? Ein Roman, eine erfundene Geschichte, aber dann glauben einige Leute, dass das Fakten sind, dass das, ne, so wirklich passiert ist, ne? Leute, die das nicht unterscheiden, Roman und Geschichte. Eines ist erfunden, das andere ist tatsächlich passiert. Und ich möchte einfach sagen, jede Art von Sachen, die geschrieben steht, jedes Buch oder Traktat oder etc., alles hat ein Ziel. Der Autor dieses Buches hatte ein Ziel. Und so auch die Bibel hat ein Ziel und jedes Buch der Bibel hat auch ein unterschiedliches Ziel. Wir wissen, dass zum Beispiel jetzt die Apostel Paulus viele Briefe geschrieben hat. Und Briefe liest man in einer bestimmten Einstellung. Wenn ich einen Brief von einer Person bekomme, ne, früher hat man sehr viele Briefe bekommen, als ich Jugendlich war, habe ich Briefe ausgetauscht mit anderen Ex-Kollegen oder so von der Schule, die jetzt in einer anderen Stadt wohnten oder weil ich umgezogen war, dann haben wir Briefe getauscht. Was man mit diesem Brief will, ne, ist was anderes, was man will, wenn man jetzt ein Buch schreibt. Das sind verschiedene Sachen, man hat verschiedene Ziele. Und zum Beispiel Evangelien, die haben auch etwas andere Ziele als die Briefe. Die Leute, die die Evangelien geschrieben haben, haben eine andere Art und Weise, das zu schreiben, als die Briefe. Und zum Beispiel das Offenbarung ist auch prinzipiell ein Brief, aber es hat ein völlig anderes Stil, sogenannter apokalyptischer Stil. Und im Alten Testament haben wir auch ganz verschiedene Bücher, die zum Beispiel Psalmen, das sind Lieder und Sprüche, das sind so Volksgedanken, Weisheiten. Und es gibt die prophetischen Bücher, die sind teilweise sprechen über die Zukunft, teilweise rügen sie die Sünde etc. Und haben verschiedene Ziele, aber Und so sollen wir uns auch Gedanken machen, welches ist das Ziel der Bibel, weil es gibt viele Leute, die die Bibel lesen und denken, dass die Bibel da steht, um uns Fakten zu erzählen, dass das Ziel der Bibel ist. Aber das ist falsch. Das heißt, die Bibel erzählt uns Fakten, zum Beispiel, ja, dass in einem bestimmten Jahr ein bestimmter König gelebt hat, etc. Das ist ein Fakt, das stimmt so. Das heißt, dieser König lebte tatsächlich zu jener Zeit, der hat tatsächlich regiert. Okay, das ist ein Fakt, aber das ist nicht das Ziel, Fakten zu erzählen. Es gibt in der Schule solche Geschichtsbücher, das heißt Bücher, die erzählen, was früher passiert ist, was im 16. Jahrhundert passiert ist, was im 17. Jahrhundert passiert ist oder was im 5. Jahrhundert passiert sind. Geschichtsbücher, das heißt Bücher nicht mit jetzt erfundenen Geschichten, sondern die erzählen, was tatsächlich passiert ist, die von Wissenschaftlern geschrieben wurden, die erzählen, was in Deutschland oder was in anderen Ländern in einer bestimmten Zeitspanne passiert ist, welche Kriege, welche Könige und so lebten. Aber das ist nicht das Ziel der Bibel, ne? Und wenn wir jetzt ein Buch liest, nicht mit dem richtigen Ziel, dann werden wir auch nicht die richtige Botschaft daraus ziehen. Das Ziel der Bibel, was ist das Ziel der ganzen Bibel? Dass wir Gott kennenlernen, Gott besser kennenlernen, dass wir eine Beziehung mit ihm aufbauen oder aufrechterhalten, Gemeinschaft mit ihm suchen, seine Verheißungen und Gebote suchen. Das ist das Ziel der Bibel. Die Tatsachen, die da drin stehen, die Könige etc., die gelebt haben, das ist alles Wahrheit, alles stimmt so, aber es ist nicht das Ziel, dass wir jetzt in unserem Gehirn füttern mit dieser Information. Das ist nicht das Hauptziel, ne? Wer möchte hier 1. Korinther 2,14 lesen? Wer ist heute der Erste an der Reihe? Okay.
Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen. erleben ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen wird.
Danke. Ne? Den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes können wir die Bibel nicht verstehen. Und darum, wir wissen auch, dass sogar die Tatsache, dass wir die Bibel lesen, auch schon eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Wenn jetzt ein Wissenschaftler die Bibel aus dem Regal holt und sie aufschlägt und denkt, lass mal sehen, was da drin steht, wenn es aus seinem Fleisch kommt, diese Idee, das zu machen, dann werdet ihr nie verstehen, was da drin steht. Wir brauchen einfach den Heiligen Geist und die Demut, um das zu wirklich aufzunehmen. Weil die Bibel ein Glaubensbuch ist. Die Bibel ist ein Glaubensbuch. Das ist schon der Punkt Nummer 1, unsere Einstellung. Das heißt, wie schlagen wir die Bibel auf? Bevor wir die Bibel aufschlagen, was sollen wir denken? Das ist einer der Gedanken, die wir haben sollen. Die Bibel ist ein Glaubensbuch. Die will uns beibringen, will uns helfen, mehr zu glauben, am Glauben zu wachsen. Das ist die Einstellung. Punkt Nummer 2, tägliche Gemeinschaft mit Gott. Wenn ein Kind zur Welt kommt, man will, dass dieses Kind überlebt. Und dann braucht dieses Kind einige Sachen, zum Beispiel, dass sie jetzt 3 oder 5 oder 8 Mal am Tag gefüttert wird. Ja, ganz am Anfang, ich weiß nicht, irgendwie 9 Mal am Tag oder so, ganz am Anfang, und dann wird es immer weniger. Ich bin jetzt nicht Profi in diesem Bereich, aber okay, so eine Ahnung habe ich. 3 Kinder, ne, bedeutet schon etwas. Das heißt Ernährung, sich ernähren. Und wie wir hier 1. Petrus 2,2 gelesen haben, wird die Bibel verglichen mit der Ernährung, mit Milch. Und so wie ein Kind sehr oft Milch braucht, viel oft am Tag Milch braucht, so braucht auch einer, der zum Glauben gekommen ist, viel die Bibel lesen. Ja. Ist ganz normal. Und ich weiß von meinem Fall, in meiner Erfahrung habe ich auch die Bibel in jeder freien Minute gelesen, als ich zum Glauben gekommen bin. Ja, und das ist auch lebensnotwendig, so wie ein Kind, wenn es jetzt diese Mahlzeiten nicht zu sich nicht nimmt, Milch nicht zu sich nimmt, dann kann es vielleicht zu Tode kommen. Ja, und so auch im Geist, wenn jetzt einer, der zum Glauben gekommen ist, aber die Bibel nicht liest, kann er auch geistlich verdorren. Ne? Ja, sein Geist wird schwach und vielleicht fällt er sogar vom Glauben ab. Ne? Wie man weiß, das ist so mit vielen Menschen passiert, dass viele Menschen kommen zum Glauben und dann nach Zeiten plötzlich nicht mehr im Glauben sind. Und eine der Sachen, die dann passiert sein könnten, ist das, dass die Bibel nicht gelesen haben, genügend. Im Laufe der Zeit wollen wir für Gott arbeiten. So wie ein Kind, es kommt zur Welt, aber es hat das Ziel, die Eltern haben das Ziel, dieses Kind groß zu ziehen, bis es irgendwann mal selbstständig arbeiten kann, ihr Leben selber führen kann, ihre eigene Familie gründen kann, etc. Und so auch im Geist. Am Anfang braucht man die Bibel, um zu überleben, geistlich zu wachsen. Und darum mache ich auch diese Jüngerschaft mit diesen 3 Jahren. Das heißt, geistliches Überleben, geistliche Selbstständigkeit. Aber nach dieser Phase kommt eine geistliche Arbeit, eine Arbeit im Reich Gottes. Und auch für diese Arbeit brauchen wir die Bibel kennen. Um über den Glauben anderen Leuten zu erzählen, müssen wir die Bibel kennen. Das heißt, es gibt genügend Gründe, warum wir jeden Tag oder mehrmals am Tag die Bibel lesen sollten. Nächste Überschrift, Zeit und Ort. Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 6,6 hat gesagt, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein. Und sowas Ähnliches würde ich auch sagen in Bezug zu Bibellesen. Ne? Weil zur Zeit Jesu gab es nicht das Bibellesen, interessanterweise. Die Leute hatten keine Bibel zu Hause. Ne? Man fragt sich, ja, warum hat Jesus nicht gesagt, wenn du die Bibel lesen willst, geh in dein Kämmerlein. Ne? Aber damals gab es nicht die Bibel so wie heute. Die Bibel war nur in den Gemeinden, in den Synagogen oder in den Tempeln, ne? Weil es den Buchdruck noch nicht gab. Ja, wenn es, sag mal so, ich stelle es mir vor, wenn Jesus heute leben würde, dann würde er sagen, wenn du jetzt beten oder die Bibel lesen willst, geh in dein Kämmerlein. Naja, weil dort kann man ausschalten. In den Kämmerlein kann man ausschalten. Das heißt, es muss nicht in einem Kämmerlein sein. Es muss nicht jetzt tatsächlich sein, dass man irgendwo hingeht und die Tür zuschließt mit dem Schlüssel. Aber dass man einfach ausschaltet, dass man eine Zeit sucht, einen Platz irgendwo, wo man ungestört ist. Ne? Eine Zeit, wo ich in einer Firma gearbeitet habe, vor 15 Jahren, dann wollte ich manchmal diese Zeit haben, aber konnte nicht, weil da immer irgendwelche Kollegen um mich herum waren. Bin ich einfach auf Toilette gegangen, mit da in der Toilette mich hingekniet und gebetet. Ne? Das heißt, war der einzige Platz, wo ich dann ein bisschen so ausschalten konnte und niemand konnte was sagen. Die wussten gar nicht, was ich da gemacht habe. Ne? Das heißt, man kann immer finden, einen Platz finden, wo man auch diese Ruhe findet. Daniel hatte die Gewohnheit, sogar dreimal am Tag auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten und zu danken. Sehr interessant, Daniel 6,11, dass es auch da steht, in welcher Körperhaltung er das gemacht hat. Ja, dass er auf die Knie gegangen ist, sage ich aus eigener Erfahrung, wenn man das macht. Meine Erfahrung ist das, wenn ich auf die Knie gehe, dann werden meine Gebete dann so ziemlich wahrscheinlicher erhöht, so sage ich das. Aber es darf nie ein Geschäft mit Gott sein. Man darf nie denken, ja, ich setze Gott unter Druck, ne, weil ich dies und das mache. Aber die Gemeinschaft mit Gott. Und natürlich tun die Knie dann weh am Anfang, wenn man noch nicht gewöhnt ist. Und viele denken, ja, warum soll ich das dann tun, ne? Wenn es dann weh tut. Aber es geht auch um Demut. Einmal haben wir einen Mann gefragt, weil wir hatten immer so dieses Gebet auf die Knie in einer Gruppe in Mannheim. Und da war einer, der sich nie hingekniet hat. Der blieb auf dem Stuhl sitzen. Und dann irgendwann haben wir ihn gefragt, ja, warum kniest du dich nicht hin? Dann hat er geantwortet, ja, weil ich früher eine Krankheit hatte an den Knien, aber ich wurde leider geheilt. Ne? Ich wurde leider geheilt, darum darf ich mich nicht hinknien. Ne? So weit geht der Mensch, wenn er sich nicht demütigen will, dass er irgendwelche Ausreden findet. Ne? Wie kann die tägliche Andacht, weil es geht darum, diese tägliche Andacht, ne, das heißt, dass man jeden Tag sich eine Zeit nimmt, um sich geistig zu erbauen. Ich habe meine eigene Methode, wo ich jeden Tag bestimmte Sachen mache. Das heißt, ich mache nicht jeden Tag das Gleiche. Ich habe ein paar Prediger, die ich schätze, im Laufe dieser 30 Jahre, wo ich jetzt mit dem Herrn gehe, einige Prediger schätze, die mich was wirklich was bringen, wenn ich die höre oder lese. Und ich habe dann auch diese Bibelverse, die ich lese und auswendig lerne und so weiter. Aber hier habe ich ein Beispiel gemacht. Bitte verstehen, das ist ein Beispiel, wie die Andacht selbst aussehen könnte. Darum habe ich geschrieben in Konjunktiv. Könnte. Circa 10 Minuten Gebet. Ein Lied singen. Hilfe leisten Liederbücher und CDs. Aber Vorsicht, nicht nur zuhören, aber auch mitsingen. Einen Vers auswendig lernen. Einen Abschnitt lesen und nachsinnen, sich vertiefen, zum Beispiel mit Notizen in einem Heft, ein paar Kapitel aus der Bibel lesen, nach Leseplan, Vorschlag, mindestens 4 Kapitel pro Tag, um das Ziel zu erreichen, in einem Jahr die Bibel vollständig zu lesen. Das heißt, hier sind Ideen, wie kann man diese Andacht gestalten. Natürlich kann jeder sie gestalten, wie er will, aber hier ist ein Vorschlag, mit den verschiedenen Aspekten, Gebet, Lobpreis, Bibel lesen und so, und auch diesen zwei Arten, die Bibel zu lesen, nachsinnen über einen kleinen Text und das andere, die andere Methode, viele Kapitel lesen, weil es sind zwei Sachen, die total wichtig sind. Viel lesen, ganz viele Kapitel der Bibel lesen, das ist wichtig, dass man dann auch große Fortschritte macht, dass man irgendwann auch zu Ende kommt der Bibel und irgendwann auch von 1. Mose bis Offenbarung die Bibel gelesen hat. Das ist auch wichtig, aber das andere ist auch wichtig, dass man jetzt anhält an einen Vers, dass man sagt, jetzt will ich diesen Vers nachsinnen, ne? Nachdenken, was bedeutet dieser Vers und so. Lass mal sehen, wo habe ich das hier geschrieben? Einen Plan. Man nutzt diese wertvolle Zeit besser, wenn man sie im Voraus organisiert. Wie kann man das organisieren? Zum Beispiel ein paar bunte Stifte sich besorgen, vielleicht sich Gedanken über bestimmte Themen zu machen, wo man Fragen hat. Eine Liste mit Bibelversen, die man auswendig lernen möchte. Hier Vorsicht mit Büchern. Vorsicht mit Büchern. Da muss ich ganz klar sagen, Bücher sind sehr gut, aber man kann ausrutschen, indem man nur noch Bibel, nur noch Bücher liest, nur noch Kommentare. Das heißt, wenn man jetzt die Bibel aufschlägt in einen bestimmten Vers, bevor man selber sich Gedanken gemacht hat, direkt einen Kommentar lesen. Versteht ihr? Das ist nicht gut. Man sollte einen Kommentar lesen als ergänzend zu den eigenen Ideen und nicht als die eigene Idee wegmachen. Ne? Anstelle der eigenen Idee. Das ist was anderes. Ne? Man kann sich selber Ideen machen und dann, wenn man selber nachgedacht hat, dann kann man sagen, okay, lass mich jetzt mal schauen, was die anderen über diesen Text sagen. Kann man machen. Ne? Und auch, es gibt einige Kommentare, einige Bücher, die sehr theologisch sind, das heißt geprägt von Humanismus, die versuchen die Bibel entkernen von ihre Glaubenswesen. Die versuchen die Bibel zu erklären, das heißt so auszulegen, dass die Wunder der Bibel dann erklärt werden, das heißt die werden aberklärt. Und dann wird auch der Glaube aberklärt, weil die Wunder sind genau der Motor des Glaubens. Weil Glauben heißt zu glauben an Sachen, die man nicht versteht. Und die Wunder versteht man nicht. Und die Wunder, darum führen uns die Wunder zum Glauben, wenn man sie dann glaubt. Ja, und darum ist auch wichtig, dass man solche Bücher meidet. Bücher, die versuchen, die Wunder zu erklären, in Klammern. Das heißt, die jetzt durch wissenschaftliche Argumente wegzuerklären. Es gibt solche Bücher und davon müssen wir uns in Acht nehmen. Ich habe von einer Zeit eine Menge davon zerrissen und verbrannt und weggeworfen. Verbrannt nicht, aber in der Tonne gekloppt. Es ist wichtig, allgemeine Informationen zu den Texten zu erhalten, um die Zusammenhänge und zusätzlichen Informationen zum Hintergrund zu bekommen, zum Beispiel geschichtlichen oder geografischen, um sie besser zu verstehen. Ja, es ist wichtig, das heißt, wenn wir jetzt einen Text lesen und da kommen bestimmte Namen vor, zum Beispiel Assyrien oder so, dann, was ist das Assyrien? Ne? Dass man sich informiert, dass man irgendwo eine Karte oder ein Wörterbuch oder ein Handbuch zur Bibel nimmt und das sucht, ne? Oder irgendwo so ein E-Foto oder solche Sachen, ne, und nicht anfängt da fantasieren. Ne? Das habe ich früher gemacht, wenn ich irgendwie ein Wort gefunden habe, was ich nicht verstanden habe, dann habe ich angefangen zu fantasieren, was das bedeuten könnte. Ne? Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass vieles dann falsch war, nicht gestimmt hat, was ich mir selber gebastelt habe. Und am besten war immer Hand an Wörterbuch zu suchen. Ja. Nächster Abschnitt hier auf Seite 34. Bibel lesen als Gewohnheit. Das ist wichtig, Gewohnheit. Weil Gewohnheiten, das sind Sachen, die wir tun, ohne viel darüber nachzudenken. Zum Beispiel jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich so meine kleine Gewohnheiten. Zähne putzen, Kaffee machen, Medikamente einnehmen und sind eine Reihe Sachen, die ich jetzt nicht viel Konzentration brauche, um die zu machen. Ich mache die einfach. Ich weiß, ich habe die schon 100 Mal gemacht und das kommt von alleine. Da muss ich nicht immer wieder denken, ja, was muss ich dann jetzt tun und so. Ne? Nein, es kommt von alleine und darum ist wichtig, Das sind Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Sachen, die wir immer wieder tun und wir merken es quasi gar nicht, dass wir sie tun, weil die sind schon so in unserem System. Und darum ist wichtig, dass wir auch diese Andacht oder das Bibellesen als eine Gewohnheit, dass wir jeden Tag in einer bestimmten Uhrzeit, sei es jetzt morgen oder abends oder Mittag etc., automatisch zur Bibel greifen und dann sie lesen oder einen Ort suchen, wo wir sie dann lesen etc. Dass wir dieses System schaffen und am Anfang ist es vielleicht schwer, aber im Laufe der Zeit wird es dann leicht, automatisch. Ne? Das ist so ein Automatismus. Gewohnheiten sind Automatismen, die wir uns aneignen. Hier habe ich ein Beispiel genannt, einer Entscheidung. Wenn man sich entscheidet, ich werde das jetzt tun, die Bibel zu lesen als Gewohnheit anzueignen. Dann habe ich hier eine kleine Entscheidung geschrieben, auf Seite 34, fast ganz unten. Ich entscheide jetzt, ab morgen, jeden Morgen halbe Stunde früher aufzustehen und meine Andacht zu machen. Unterschrift, und dann kann man da unterschreiben. Ist ein Vorschlag, ist einfach eine Idee, was man so machen könnte. Ich zum Beispiel, wenn ich das jetzt machen würde, das würde für mich nicht funktionieren. Dann würde ich so einen Morgen vergessen, dass ich das gemacht habe. Aber es gibt viele Leute, die das dann ernst nehmen, die psychologisch so gestrickt sind, die das, wenn sie das jetzt unterschreiben, dann werden sie das dann immer auch machen. Darum habe ich das auch gemacht. Es gibt andere, für denen hilft das nicht. Jeder Mensch ist anders. Und ist auch so ein Vorschlag, weil ich habe hier geschrieben, jeden Morgen halbe Stunde. Das heißt, für den einen kann es eine halbe Stunde sein, für den anderen kann es 20 Minuten sein, für den anderen kann es eine Stunde sein und für den anderen kann es abends sein und für den anderen kann es mittags sein. Ne? Aber wichtig ist, dass man sich entscheidet, wann werde ich das tun? Wann ist die Zeit, wo ich am besten drauf bin? Meistens morgens. Wenn man aufwacht, dann ist man hell im Kopf. Darum ist wichtig, morgens wäre das Beste und darum steht es auch eine halbe Stunde früher aufstehen. Ne? Das heißt, wenn wir unsere Aufgaben haben, wenn wir zur Arbeit gehen müssen etc., dann müssen wir natürlich eine halbe Stunde früher aufstehen, um das zu machen. Aber es gibt andere, die dann flexibel sind in der Arbeit, können eine halbe Stunde später kommen in der Arbeit. Okay, dann können sie die Andacht machen und in der gleichen Uhrzeit aufstehen. Darum ist es immer nur Vorschläge. Die tägliche Andacht muss ganz oben in unsere Prioritäten stehen. Prioritäten, wisst ihr, was es heißt? Was ist wichtig für mich? Was ist wichtig? Wenn jemand uns bestimmte Sache fragt und wir antworten, ich habe keine Zeit, ne? Könnt ihr immer wissen, dass dieser Ausdruck, ich habe keine Zeit, eigentlich bedeutet, das steht nicht oben in meine Prioritäten. Weil Zeit hat jeder, jeden Tag 24 Stunden. Jeder von uns, das ist so die Gerechtigkeit Gottes. Jeder Mensch auf der Welt, ob arm oder reich, hat 24 Stunden am Tag Zeit. Niemand kann sagen, ich habe keine Zeit. Und darum heißt der Ausdruck, ich habe keine Zeit, bedeutet, das ist nicht in meinen Prioritäten. Und darum müssen wir Zeit haben, die Bibel zu lesen. Das heißt, sie muss in unseren Prioritäten nach oben gehen. Muss in den ersten Stellen sein. Ne? Jetzt kommt auch ein wichtiger Punkt, okay, wenn wir uns entschlossen haben, die Bibel jeden Tag zu lesen, dann brauchen wir uns Gedanken machen, aber wie können wir die dann verstehen, was die uns sagt? Wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir das Wunder der Offenbarung. Offenbarung bedeutet, etwas ist da, aber nicht sichtbar. Ein Beispiel dafür ist, lass uns zuerst mal diesen Vers lesen. Wer ist der Nächste in der Reihe? Ja, tue das, Schwester.
Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Epheser 1,17.
Danke. Ne, wir brauchen Offenbarung. Aber was ist Offenbarung? Ne? Ist ein Wunder, das heißt eine Sache, die Gott macht. Aber wie funktioniert die in der Praxis? Weil viele denken, ja, Offenbarung heißt, ich stelle mich hin und dann wird Gott mir Sachen erzählen, die ich nicht weiß. Irgendwie stimmt das schon, aber viele denken, okay, ich stelle mich hin und Gott wird mir Sachen sagen, so aus dem Nix, das stimmt nicht. Im Englischen heißt das Wort Offenbarung Revelation. Und früher hat man die Filme geknipst mit der Kamera. Man hatte die in der Kamera so einen Plastikfilm, den man dann, nachdem man die jetzt 12 oder 24 oder 36 Fotos geknipst hatte, die dann zum Labor gebracht hat. Und das Labor hat das dann entwickelt. Auf Englisch heißt das Revelation. Das heißt offenbart. Ne? Offenbart. Dieses Film, es wurde offenbart. Das heißt, da waren Sachen drin, die man nicht sehen konnte, aber die da drin standen. Und durch dieses chemisches Prozess wurden diese Sachen dann sichtbar gemacht. Und so ähnlich ist es auch mit der Bibel. Ja, lass mich noch eine Wahrheit betonen mit dieser Entwicklung von Filmen. Weil das Labor, das produziert nicht die Bilder. Ja, wenn ich jetzt ein Foto geknipst habe von meinem Sohn und habe das dann entwickeln lassen, dann kommt ein Bild von meinem Sohn. Das heißt, das Labor hat dieses Bild nicht produziert. Das Labor kennt meinen Sohn nicht. Das Labor weiß nicht, wie mein Sohn aussieht, ne? Oder wie mein Haus aussieht oder wie meine Urlaubreise aussieht. Das Labor weiß das nicht. Das Labor hat das nicht produziert. Er hat es nur offenbart, was im Film gesteckt hat. Versteht ihr? Ja? Das Labor offenbart nur, was da drin schon ist. Und das Gleiche gilt mit der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, dann brauchen wir Offenbarung, was es heißt, dass wir die Sachen, die in der Bibel stehen, zuerst mal nicht verstehen, aber durch diese Offenbarung, dann verstehen wir, was da drin steht. Versteht ihr? Darum können wir auch keine Offenbarung außerhalb der Bibel suchen. Das ist absurd. Ne? Weil wir können nur Offenbarung bekommen von das, was vor uns liegt, von das, was wir haben, was wir vor uns haben, über die Bibel. Gott wird uns die Bibel offenbaren. Das heißt, auf Griechisch ist das Wort offenbaren, bedeutet, den Schleier abzunehmen. Wir haben sozusagen einen Schleier vor den Augen und darum verstehen wir die Bibel oder einige Stellen der Bibel nicht. Und der Heilige Geist kommt und macht diesen Schleier dann weg und dann verstehen wir die Bibel. Und das heißt Offenbarung und darum brauchen wir immer, wenn wir Offenbarung wollen, das wollen wir, Offenbarung, immer die Bibel lesen. Wer nicht die Bibel liest, der bekommt auch keine Offenbarung. Das ist immer verknüpft. Es gibt Leute, die denken, ja, ich brauche die Bibel nicht lesen, weil ich habe den Heiligen Geist. Es gibt Leute, die so denken, aber das ist völlig falsch. Völlig falsch. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Nicht ohne die Bibel, aber zusammen mit der Bibel. Heiliger Geist mit der Bibel ist, macht die Offenbarung. Die Bibel steht da, wir verstehen sie nicht. Und dann kommt der Heilige Geist und erklärt sie uns. Und dann verstehen wir sie. Ja, darum immer wichtig, die Bibel lesen. Und wie sollen wir die Bibel lesen? Ich finde ganz toll, Sprüche 2, Verse 1 bis 6. Ich lese das hier auf meiner Bibel. Sprüche 2, 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund komme Erkenntnis und Einsicht. Hier in diesem Vers, in diesem Text steht, wenn du sie suchst wie Silber. Weil hier ist gemeint, wie die Bergleute Silber im Bergwerk abgebaut haben. Das war sehr schwer, in diesem Sinne hier. Wenn du sie suchst wie Silber. Das heißt, die Weisheiten Gottes in der Bibel müssen wir abbauen, wie einer, der jetzt in einer Mine das Silber abbaut. Es ist viel Arbeit, es ist Anstrengung, aber warum tut er das? Weil Silber so kostbar ist. Da steht es auch. Und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Wenn jemand weiß, da in dieser Grube ist ein Schatz oder ist eine Goldmine, das ist ein Schatz, das ist sehr wertvoll, kostbar, ne? Dann nimmt er diese Anstrengung, diese Arbeit auf sich und, ne, mit der Hacke, mit der Picke da, ne, im Bergwerk schwitzen und Gefahren leiden etc. Und so mit der Bibel. Aber Bibellesen ist auch eine Anstrengung, eine Arbeit, die sich lohnt. Nachdenken und hier lesen, da lesen. Ne, wenn man jetzt ein bestimmtes Thema forschen will, dann schlägt man verschiedene Verse auf und denkt nach und schreibt auf. Das ist so wie, ne, Gold in der Goldgrube zu suchen. Hier unten auf Seite 35. Gott hat die Bibel geschrieben, damit wir sie verstehen. Total wichtiger Satz. Ne, viele sagen, ja, die Bibel, die ist so kompliziert, niemand kann sie verstehen. Ne, das stimmt nicht. Gott hat die Bibel geschrieben, damit wir sie verstehen. Ne? Aber die Bibel benutzt viele Bilder und Symbole. Gott war sehr kreativ, die Propheten waren sehr kreativ und die haben nicht nur so in einer direkten Sprache gesprochen, die haben auch viele Bilder benutzt und sogar Ironie. Ne? Ironie, das ist so eine Art zu sprechen, ihr wisst schon, was ich auch manchmal benutze. Wenn man irgendwas betonen will, dann aber es nicht direkt sagen will, dann sagt man das indirekt, durch eine Ironie. Das hat auch, benutzt auch die Bibel. Zum Beispiel Jakobus hat gesagt, glaubt ihr an Gott, ihr macht es gut, toll, ne? Die Dämonen glauben auch, ne? Das ist ironisch, total ironisch, ne? Weil er sagt, ja, an Gott zu glauben, ne? Kann jeder, sogar die Dämonen glauben an Gott. Aber wichtig ist dann, den richtigen Glauben an Gott zu haben, ne? Gott zu fürchten und zu gehorchen. Und das tun die Dämonen nicht, die gehorchen Gott nicht, ne? Das heißt, ich habe hier ein Beispiel genannt für Ironie. Und so wie Jakobus in diesem Moment Ironie benutzt hat, ist die Bibel voll mit Bilder und Symbole. Aber die sind da, um uns Sachen zu erklären. Wie zum Beispiel Jesus hat gesagt, ich bin das Brot. Ne? Ganz klar. Jesus hat, was hat Jesus damit gemeint? Er hat damit gemeint, ich bin wie ein Brot. Ganz klar. Er hat gemeint, ich bin wie ein Brot. Symbolisch gemeint. Aber er hat gesagt, ich bin das Brot. Ja, da kann, so eine Figur kann man benutzen. So ein, das heißt, ein literarischer Stil kann man benutzen. Es gibt viele Leute, die das machen. Zum Beispiel, ich sterbe vor Hunger. Ne? Es ist ein Ausdruck, wenn man sagt, ich habe ganz viel Hunger. Aber es heißt nicht, dass man dann tatsächlich jetzt beim Sterben ist. Ne? Das ist so eine Art, wie man sich ausdrückt. Und die Bibel benutzt das sehr oft. Gott gebraucht die sichtbaren Sachen, um die unsichtbaren Geistlichen zu erklären. Ja, natürlich, weil die Bibel, die handelt über die geistliche Sache und die geistliche Sachen, für die haben keine Worte, weil man die nie gesehen hat. Und wie kann man die dann nennen? Muss man die Worte benutzen, die man kennt. Und das sind immer dann Vergleiche, ne? Sachen, die ähnlich sind oder einen bestimmten Bezug haben, aber das sind nicht immer genau die Sachen. Ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, der Gott ist Vater, natürlich ist das ein Vergleich. Es hilft uns zu verstehen, wie Gott ist. Ne? Oder wenn man sagt, dass Jesus Sohn ist. Es hilft uns besser zu verstehen, wer Jesus ist. Aber es sind menschliche, das sind Worte, die ganz schwach sind, die nicht das Ganze erklären können, was Jesus wirklich ist. Aber das ist das Beste, was wir haben. Und darum sollen wir es auch benutzen. Wir sollen nicht sagen, ja, ich höre auf, Gott Vater zu nennen, weil dieses Wort zu schwach ist. Ja, aber es ist halt das Beste, was wir haben. Und Gott selber hat sich so vorgestellt. Und er hat gesagt, so sollt ihr mich nennen. Und darum tun wir es auch. Ne? Jesus hat gelehrt, wir sollen Gott Vater nennen und ihn Sohn. Und ganz zuletzt auf Seite 36 oben, es kommen auch schwierige Fälle vor, zum Beispiel Offenbarung 17,1. Eine Frau an den vielen Wassern sitzt, dann denkt man, ja, was soll das heißen, eine Frau, die über viele Wassern sitzt, ne? Da kommt eine Regel, nur die Bibel darf ihre eigenen Bilder erklären. Und wenn wir dann Offenbarung 17, Verse 15 und 18 aufschlagen, dann werden wir sehen, was dieses Bild bedeutet. Da ist die Erklärung dieses Bildes. Wir finden immer in der Bibel irgendwo, sehr oft ganz in der Nähe vom Text, aber manchmal auch weit weg, das heißt in einem anderen Buch oder im anderen Testament, die Erklärung. Die Erklärung müssen wir immer aus der Bibel nehmen. Immer aus der Bibel. Ne? Weil niemand ist berechtigt, irgendwas aus der Bibel zu erklären. Weil sonst würde für jede Person die Bibel was anderes bedeuten. Und das ist nicht der Fall. Die Bibel hat eine einzige Bedeutung. Die Bedeutung, die Gott geben will. Die Bibel hat nicht für eine Person eine Bedeutung, für mich eine Bedeutung, für dich eine Bedeutung, für den anderen eine andere Bedeutung. Nein, das ist falsch. Die Bibel hat immer die gleiche Bedeutung. Und wenn wir irgendwas in der Bibel nicht verstehen, dann sollen wir weiter beten, weiter nachdenken, bis wir es verstanden haben im Laufe der Zeit. Und nicht sich jetzt Theorien aufstellen. Das machen viele. Die verstehen irgendwas nicht in der Bibel und dann fangen die an zu sagen, ja, die Bibel, die sagt dies, die sagt jenes, die haben den Text gar nicht verstanden, den Zusammenhang gar nicht verstanden und sagen, die Bibel sagt dies, die Bibel sagt jenes. Ne? Der berühmte Vers, was ich immer benutze, ist dieser Psalm. Ich vergesse auch immer, welcher Psalm. Ich denke, der Psalm 12, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ne? Benutze immer diesen Vers. Ich schau mal, ob ich den finde, was ich schon oft benutzt habe. Wenn ich frage, wusstest du, dass in der Bibel steht, Gott existiert nicht? Ne? Das steht in diesem Psalm, ja genau, Psalm 14, Vers 2. Ja, 14 in der deutschen Bibel ist wahrscheinlich der Vers 1. Psalm, ne? Es gibt keinen Gott. Psalm 14, Vers 1, es steht da. Dann würde der eine oder andere sich erschrecken und sagen, ja, ne, wie sagt die Bibel, es gibt keinen Gott. Ne? Aber was will ich damit sagen? Warum sage ich, benutze das hier als ein Beispiel, dass man den Text immer im Zusammenhang lesen muss. Was sagt der ganze Vers? Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ne? Das heißt so, jetzt haben wir verstanden, wieso in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Ne? Was ich einfach sage, wir müssen immer den Vers, den Text im Zusammenhang lesen. Und im Zusammenhang heißt mit dem nächsten Vers, mit dem vorherigen Vers, mit dem ganzen Kapitel, mit dem ganzen Buch und mit der ganzen Bibel. Weil die Bibel hat selber auch einen roten Faden, das ist Jesus Christus. Wer ist als nächster dran? Ich denke Nelly, ne? Okay, ja, ich sage zum Lesen. 1. Korinther 2, 13.
Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in Deutschen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, die Geistliches geistlich erklären. Genau, 1. Korinther 2, 13.
Ja, wichtig, geistlich mit Geistliches erklären, das heißt, ein Teil der Bibel erklärt das andere Teil der Bibel. Ist total wichtig, dass wir das verstanden haben. Lass uns die Aufgaben nachher machen, weil ich möchte zuerst noch ganz schnell in den paar Minuten, die wir noch haben, hier diese Anhänge durchlesen, durchschauen. Der erste Anhang, Vorsätze, ein paar Vorschläge, um sich die tägliche Andacht zur Gewohnheit zu machen. Ich nehme mir vor, in den nächsten 12 Monaten täglich um so und so viel Uhr, so und so viele Minuten lang meine Andacht zu haben, und zwar um im Raum so und so, Datum, Unterschrift. Ne? Sind Vorsätze, die man machen kann, wenn es für uns hilfreich ist. Ich nehme mir vor, in den nächsten 12 Monaten täglich nach dem Frühstück am Tisch mit meiner Familie eine Andacht zu haben. Datum, Unterschrift. Ich nehme mir vor, in den nächsten 12 Monaten die Bibel ganz durchzulesen. Datum, Unterschrift. Ich nehme mir vor, in den nächsten 12 Monaten täglich ein Lied zu singen. Datum, Unterschrift. Ich nehme mir vor, in den nächsten 12 Monaten täglich dies und das zu machen, Datum, Unterschrift. Jeder kann nachdenken, ob es hilfreich, einer davon hilfreich ist oder nicht. Warum habe ich immer 12 Monate geschrieben? Weil es natürlich jetzt ein bisschen stark, wenn man sagt, ich nehme mir vor, bis zum letzten Tag meines Lebens jeden Tag eine Stunde lang die Bibel zu lesen, ne? Das ist dann jetzt ein bisschen zu viel verlangt, ne? Darum, ich sage 12 Monate, okay, das ist ein überschaubares Ziel. Bibellesemethoden, ja, hier habe ich erklärt, dass man, ist wichtig, dass man die Bibel als Ganzes kennt, das heißt ein Panoramabild. Das heißt, die Bibel von Anfang bis Ende, so wie ein Wald, so wie eine Karte, ne, so wie eine Übersicht hat. Und der allerersten Bibelleseplan, den ich vorschlage, ist, weil dieser Leseplan, den machen wir auch mit Leuten, die jetzt frisch bekehrt sind, weil es einfach ist. Wenn Leute fragen, ich will die Bibel lesen, aber wo soll ich anfangen? Ne? Und wir wissen, dass 1. Mose und dann kommt 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose sind sehr kompliziert, sagen wir so, ne? 2., 3., 4. Mose mit den ganzen Opferungen und Stiftshütte und die ganzen Sachen, das ist sehr kompliziert für einen frisch Bekehrten. Und darum sage ich immer von Evangelium nach Johannes. Warum jetzt nicht Evangelium nach Matthäus? Weil das wäre der gleiche Fall, weil dann würde direkt 4-mal das Gleiche, weil die 4 Evangelien, die erzählen das Leben Jesu. Darum sage ich Johannes-Evangelium, weil direkt nach dem Johannes-Evangelium, da kommt Apostelgeschichte und so weiter. Das heißt, die leichtesten Bücher der Bibel, die kommen in dieser Reihenfolge. Johannes-Evangelium, Apostelgeschichte, dann die Briefe vom Apostel Paulus und so weiter. Dann wird es immer ein bisschen schwerer, gegen Ende des Neuen Testaments, Hebräerbrief, schon ein bisschen komplizierter, dann kommt Offenbarung, komplizierter, ne? Und dann Anfang von 1. Mose und so weiter. Das heißt, es ist ein Vorschlag, der, sagen wir so, ein guter Kompromiss ist. Was ist leichter für den Anfang? Diese Reihenfolge ist einfach zu merken. Aber es gibt auch viele andere Bibellesepläne. Ich in meiner Jugend habe auch diese Methode benutzt, anzukreuzen. Ich hatte so ein Blatt gefunden irgendwo mit den ganzen Büchern der Bibel, mit den Nummern von den Kapiteln. Dann 1. Mose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 bis 50, dann 2. Mose, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann habe ich das immer angekreuzt und dann konnte ich jeden Tag aussuchen, was ich lesen wollte. Ich musste nur gucken, was ich noch nicht gelesen hatte, was noch nicht angekreuzt war. Und dann habe ich das gelesen, dann angekreuzt und am Ende hatte ich das Ganze. Ne? Ist auch eine Methode, wo man dann alles lesen, ohne nichts zu wiederholen. Und trotzdem eine bestimmte Freiheit hat. Ja, hier ein paar Tipps, wie man die Bibel studieren kann. Sich fragen, was sagt diese Stelle, was bedeutet diese Stelle und die Begebenheiten, die da stehen, welche Handlungen da stehen, welche Worte man nicht kennt, welche Orte sind und so, ne? Dass man die dann sucht, wenn man da irgendwie einen Text liest über eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Ur, ne? Und dann Ur, was ist das? Ja, eine Stadt und Platz, ein Ort, wo liegt das? Dass man sich dann ein bisschen informiert, ne? Auf der Karte schaut und so. Okay, Kontext, ganz wichtig. Was geht diesem Abschnitt voraus und was steht danach? Dieser Zusammenhang wird Kontext genannt. Ja, ist total wichtig, den Kontext. Wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, dann die Verse lesen, die vorher kommen oder die danach kommen. Weil jeder Bibeltext oder die allermeisten Bibeltexte, die sind in einer Argumentation, die sind ein Teil einer Argumentation. Und man kann den einzelnen Vers nur verstehen, wenn wir die ganze Argumentation verstehen. Weil jede Argumentation hat auch einen Anfang, ein Mittel und ein Ende, ne, wie man so sagt, ein Kopf, ein Körper und ein Schluss, ne? Und dann, wenn man versteht, wie dieser bestimmte Vers, das man jetzt studiert, sich in diesen Ganzen einfügt, das heißt Kontext. Punkt Nummer 3, Bibelübersetzungen, ist ein sehr kompliziertes Thema, was ich versuche zu vereinfachen, so maximal wie es gibt. Es gibt verschiedene Übersetzungen, die zuerst mal verschiedene Übersetzungen mit Tode haben. Wortgetreu versus Übertragung. Es gibt Bibeln, die wortgetreu sind. Das heißt, für jedes Wort, was in der hebräischen Sprache oder in der griechischen Sprache ist, sucht man ein Wort auf Deutsch. Das heißt, diese wortgetreue Übersetzungen, die haben für jedes hebräische Wort oder jedes griechische Wort auf Deutsch ein Wort. Wenn es jetzt ein Nomen ist, dann ist es auf Deutsch ein Nomen. Wenn es ein Verb ist, auf Deutsch ein Verb. Wenn es ein Artikel ist, dann auf Deutsch ein Artikel. Nur vielleicht in einer anderen Reihenfolge, weil die Sprachen dann die Sätze anders bilden. Aber für jedes Wort ein Wort. Das heißt wortgetreue Übersetzung. Das ist eine Art, wie man die Bibel übersetzt. Aber es gibt eine andere Art, die heißt Übertragung. Übertragung heißt, der Übersetzer, der liest die Bibel auf jetzt Hebräisch oder Griechisch und versucht zu verstehen, was dieser Text bedeutet in der Ursprache. Zuerst einmal, er liest das und denkt, was bedeutet dieser Text in der Ursprache? Und dann schreibt er auf Deutsch, was er verstanden hat. Das ist eine Übertragung. Das ist, sagen wir so, hat einen Vorteil, dass der Text, dass diese Übertragung viel leichter zu verstehen ist, weil der Übersetzer, der versucht, die Bedeutung hierher zu bringen. Aber ist auch gefährlich, weil viele Übersetzer, die haben ihre eigenen Ideen oder bringen ihre eigenen Ideen in diesen Text rein. Das ist auch die Gefahr der Übertragung. Zum Beispiel jetzt die Hoffnung für alle oder die Gute Nachricht Bibel, das sind Übertragungen, die sind viel leichter zu verstehen, aber die bergen auch Gefahren, dass die Übersetzer ihre eigenen Ideen da reingemischt haben. Dann müssen wir verstehen, diese verschiedenen Arten, wie man eine Bibel übersetzen kann. Breiten Wortschatz versus schmaler Wortschatz, das ist auch wichtig. Es gibt Bibel, die dann ganz penibel übersetzt werden, aber die nur wenige Menschen verstehen können. Weil die Übersetzer dann die Worte, die originale Worte in den Wörterbuchen gesucht haben und da die Übersetzung gefunden haben, ein bestimmtes Wort, und dann haben die auf Deutsch dieses Wort geschrieben, nur es ist ein Wort, was ganz wenige Menschen kennen, ganz wenige Menschen benutzen in ihrem Alltag. Das sind diese Bibeln mit dem breiten Wortschatz. Der Vorteil dieser Bibelübersetzungen, dass sie sehr genau sind. Die sind sehr genau, weil die suchen diese Worte aus. Die Übersetzer, die gehen hin und graben die Worte, bis sie ein Wort findet, was so die Bedeutung des ursprünglichen Wortes so genau wie möglich übersetzt. Aber das Ergebnis ist, dass nur wenige Leute diese Bibel dann auch verstehen. Oder nur mit dem Wörterbuch. Das ist ein Vorteil, aber ist ein Nachteil, weil dann man schwer die versteht. Und einen schmalen Wortschatz. Es gibt Leute, es gibt Übersetzer, die dann sagen, okay, ich werde den Wortschatz reduzieren. Ich werde nur Worte benutzen, die meisten Menschen kennen. Okay, ist ein Vorteil. Viele Menschen werden diese Bibel verstehen. Aber der Nachteil ist, dass diese Übersetzung dann nicht so genau ist. Versteht ihr? Das heißt, jede Übersetzung, jede Art der Übersetzung hat Vorteile und Nachteile. Und natürlich gibt es auch das ganz große Problem, dass Bibel wirklich verschieden sind. Es gibt Bibeln, die auch vom Inhalt her anders sind als andere. Wegen den Urtexte, weil es gibt die zwei meist bekannten Urtexte sind der Nestle-Aland, der sogenannte kritischer Text, und der andere heißt der Textus Receptus, der traditionelle Text. Und da gehen wir schon in einen Terrain, der sehr kompliziert ist. Da müsste ich hier stundenlang sprechen, um das zu erklären, woher diese Unterschiede kommen. Das heißt, es gibt wirklich Unterschiede zwischen der Bibel. Wenn man einen bestimmten Text aufschlägt, zum Beispiel hier Apostelgeschichte 8, Vers, Apostelgeschichte 8, ich vergesse immer den Vers. Ich suche das hier raus. 37, Apostelgeschichte 8, Vers 37, erscheint in vielen Bibeln nicht. In vielen Bibeln steht die Nummer 36 und dann direkt die Nummer 37 ohne Inhalt. ist nur ein Beispiel, ein ganz klarer Fall. Aber es gibt viele Passagen, wo jetzt Wörter weggelassen sind und so weiter und so weiter. Und darum sage ich, die ganze Sache zu vereinfachen, ich benutze die Bibel Schlachter 2000, weil die vom Textus Receptus übersetzt wurde. Ich sage das pauschal. Und die ist auch gut zu verstehen. Danke, Schwester Nelly. Ne? Die ist leichter zu verstehen. Der Wortschatz ist nicht so breit. Sie ist auch eine wortgetreue Übersetzung. Darum auch so geeignet, um sich zu vertiefen. Die ist ein guter Kompromiss zwischen den verschiedenen Aspekten, die ich hier genannt habe. Das beste Kompromiss, was ich jetzt gefunden habe. Natürlich für jetzt ganz frisch Bekehrte könnte man hingehen und sagen, vielleicht eine neue Genfer Übersetzung, die ist sehr leicht zu verstehen. Für Leute, die noch nie die Bibel gelesen haben und so, könnte man es tun. Aber muss man auch nicht. Es gibt Kinder, die Schlachter 2000 lesen. Warum nicht? Das heißt, ich, meine erste Bibel, die ich gelesen habe, muss ich hier rechnen, 35 Jahre, ja, als ich 12 Jahre alt war, ja, die war sowas wie eine Schlachter 2000. Das heißt, die war auch nicht eine Übertragung, die war eine Übersetzung. Ne? Und habe ich trotzdem gelesen, habe ich trotzdem nie zu Jesus gefunden, geht auch. Ne? Welche Bibel ist die beste? Langfristig ist das Ziel eines Jüngers, die wortgetreue Bibel zu verstehen und darin forschen. Langfristig. Am Anfang kann man jetzt eine Übertragung benutzen und so, die leichter zu verstehen ist, aber langfristig, wenn man jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre mit Jesus geht, dann sollte man schon das Ziel haben, eine Bibel benutzen, die dann wirklich eine Übersetzung ist, die wortgetreu ist, dass man sich dann vertiefen kann. Amen. Amen.